Der heutige Titel, beziehungsweise der Titel lautet Ein König werden. Ein König werden. Wir wissen, dass wir das Potenzial haben, ein Gottwesen, ein König zu werden. Um dies zu werden, müssen wir uns selbst widerspiegeln und erkennen, ob wir einen göttlichen Charakter besitzen, um einen König beziehungsweise ein Gottwesen zu werden. Hinter jeder großen Nation oder Institution stehen ein oder mehrere Männer mit starkem Charakter. Hier sind wichtige Hinweise, die in diesen Männern mit Charakter zu finden sind. Anhaltspunkte, die Erfolg und Führung für diejenigen ermöglichen, die sie besitzen, aber auch nicht nur besitzen, sondern auch nutzen. Viele Männer mit Fähigkeiten, Intelligenz, Persönlichkeit und Ausbildung haben es nicht geschafft, erfolgreich zu sein oder ein König zu werden. Und warum? Oft werden Zeit, Zufall, Umstände und Missgeschicke als Ursache angenommen. Aber dies sind nicht die wahren Antworten. Ursache von Misserfolg. Sie haben von den aufstrebenden jungen Führungskräften gehört, die zur Flasche greifen und eine vielversprechende Geschäftskarriere schon in den Kinderschuhen völlig zerstört haben. Sie haben von dem glücklichen Familienvater und gesellschaftlichen Führer gehört, der plötzlich durch eine heimliche Affäre mit einer Frau oder auch umgekehrt, Frau mit einem Mann, eine heimliche Affäre mit einer jungen Frau oder einem jungen Mann, die eventuell sogar die Tochter sein könnte. Und somit verliert er alles. Und von der jungen Führungskraft, die plötzlich auf die schiefe Bahn gerät, Firmen oder Bankgelder veruntreut, spielsüchtig oder sogar Drogen nimmt. Und dann werden sie erwischt und kommen dann ins Gefängnis oder sie begehen sogar Selbstmord. Diese menschlichen Misserfolg haben ihr Ziel nicht im Auge behalten. Aber wir müssen auch wissen, dass es einen falschen Charakter gibt. Wir müssen und sollten herausfinden, was falsch und was richtig ist. Und wenn wir dies erkannt haben, müssen wir das Falsche ablegen und anfangen, das Richtige zu tun. Wir haben die Wahl. Schlagen Sie mit mir auf, 5. Mose 30 und lesen wir Vers 19. Ich lese aus der Luther 2009. 5. Mose 30 und lesen wir Vers 19. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwählt das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Wählen wir das Richtige. Luzifer hatte am Anfang einen guten Charakter. Er war ein mächtiges Engelwesen, wie wir es lesen in Hesekiel 28, Vers 14. Hesekiel 28 und lesen wir Vers 14. Du bist ein Cherub, der sich weit ausbreitet und beschützt. Und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, damit du unter den feurigen Steinen umhergingst. Du warst ohne Tadel in deinem Tun vor dem Tage an, als du geschaffen wurdest. Hat er richtig gewählt? Nun, man nennt ihn den Gott dieser Welt. War es die richtige Wahl? Lesen wir weiter, Hesekiel 28, Vers 15. Du warst ohne Tadel in deinem Tun vor dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis Schuld an dir gefunden wurde. Es war doch nicht die richtige Wahl, die er getroffen hat. Der wahre Gott hat uns die Augen geöffnet, um es zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Die Menschen denken, sie tun das Richtige, und es ist doch das Falsche. Lesen wir Römer 3, die Verse 10 bis 12. Römer 3, angefangen mit Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sind sie alle abgewichen und taugen alle nichts? Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist wirklich keiner, der nach Gott fragt. Weiter mit Vers 13 bis 17. Ihr Schlund ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen lügen sie. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist erfüllt mit Fluchen und mit Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell dabei, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Unheil und Elend. Und den Weg des Friedens, den kennen sie nicht. Sie wollen diesen Frieden deswegen, den Weg des Friedens wollen sie nicht kennen. Gehen wir zurück zu Jesaja und lesen wir Jesaja 59, Vers 8. Jesaja 59, Vers 8. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Sie machen ihre Pfade krumm. Wer darauf geht, hat niemals Frieden. Diese Menschen kennen und diese Menschen suchen nicht den Weg des Friedens. Sie versuchen, mit Krieg Frieden zu stiften. Mit Krieg kann man niemals Frieden erzeugen. Was ist unser Ziel? Jeder intelligente, denkende Mensch möchte ein erfolgreicher sein. Vielleicht sogar eine Führungspersönlichkeit auf seinem Gebiet. Doch die meisten Menschen wissen nicht wie. Vielleicht hat man ihnen beigebracht, dass sie, wenn es um die Religion geht, ihren Verstand abschalten, ausschalten, wegschmeißen und hoffen, dass sie durch irgendein Ergebnis gerettet werden oder irgendein Ereignis, ganzen Tag im Himmel rumsitzen. Vielleicht wurde ihnen beigebracht, dass es nichts zu tun gibt. Es gibt nichts zu tun. Man kann nirgendwo anders hingehen, als im Himmel herumzusitzen. Hafenmusik hören, vielleicht das Antlitz des Herrn betrachten. Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn es doch ist. Für diese Menschen wurde der Sinn verblendet. Jesaja 44 und lesen wir die Verse 18 und 19. Jesaja 44, angefangen mit Vers 18. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, sodass ihre Augen nicht sehen und ihren Herzen nicht erkennen können. Und nehmen sie sich nicht zu Herzen. Keine Vernunft und Einsicht ist da, da sie doch dächten. Bis hierher. Gehen wir zurück zu Johannes 8 und lesen wir Vers 43. Johannes 8, Vers 43. Hier spricht Gott zu diesen Menschen heute. 8, Vers 43. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und sie wollen es nicht hören. Sie wollen die Worte nicht hören. Weiter mit Vers 44 und 45. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, dann redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Weil wir die Wahrheit sagen, glauben sie uns nicht. Sie glauben lieber der Lüge. Uns hat Gott die Augen geöffnet. Und wir können sehen, was wahr ist und was richtig ist. Und wir sollen einen gerechten Charakter entwickeln. Wie Gott den Aposteln die Augen geöffnet hat, vorher wussten sie es auch nicht. Schauen wir dies nach in Lukas 24 und lesen wir die Verse 44 und 45. Lukas 24, angefangen mit Vers 44. Er sagt aber zu ihnen, das sind doch die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden musste, was von mir im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden. Sie wussten nicht, dass er gekommen ist und sterben musste. Der Gott in der Bibel sagt, dass wahre Christen sich darin üben, in der Welt von morgen Könige zu sein. Wir trainieren, um diese Erde mit und unter Jesus Christus zu regieren und die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir müssen aber jetzt schon wissen, was richtig ist. Jesus sagte zu seinen Aposteln in Lukas 22, die Verse 29 und 30. Lukas 22, Vers 29. Und ich übergebe euch das Reich, wie es meinem Vater übergeben hat, wie es mir meinem Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch, in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israel richten sollt. In dem wenigen verstandenen Gleichnis von den Pfunden zeigt Jesus, dass diejenigen, die am meisten überwinden, indem sie ihre Kräfte und ihre Fähigkeiten einsetzen und sich Gott hingeben, die Regierung erhalten werden. Denn Gott wird dem wahren Überwinder sagen, Lukas 19, Vers 17. Lukas 19, Vers 17. Und er sagte zu ihm, gut gemacht, du guter Diener. Weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht über 10 Städte haben. Der andere Mann, der geistlich wuchs und sich entwickelte und auch seine physischen Talente richtig einsetzte, erhielt die Macht über 5 Städte, da er nur halb so viel überwunden hatte. Jesus hat vorausgesagt, wer überwindet, erhält die Macht. Lesen wir, ob dies so stimmt. Offenbarung 2, Vers 26 und 27. Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Er soll sie weiden mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße werden sie zerbrochen. Er hält meine Werke bis ans Ende, nicht nur kurz. Offenbarung 5, Vers 10. Und hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden herrschen auf Erden. Der Mensch, der überwindet, der sich selbst diszipliniert und Charakter entwickelt, gerechten Charakter, ist derjenige, den Gott als Werkzeug unter Christus benutzen wird, um die Erde in der Welt von morgen zu regieren. Gott kann immer geistige Fähigkeiten und Stärken hinzufügen, aber Charakter kann nicht hergestellt werden oder künstlich erzeugt werden. Es ist etwas, das wir jetzt als freie Menschen haben. Wir haben die Wahl, die Gott unterstellt sind, willentlich entwickeln müssen. Schauen wir uns nun ein paar Anhaltspunkte an, um den Charakter eines Herrschers zu entwickeln, den Gott segnet und gebrauchen wird, den Charakter eines Königs. Erstens Demut und Gottesfurcht. Es gab viele Herrscher auf dieser Welt, aber ohne Charakter. Einige gestürzte Herrscher waren für ihre Prahlerei und Eitelkeit bekannt, als sie an der Macht waren. Sie prahlten und sie stolzierten rum. Es fehlten ihnen an echter Demut und an der Furcht vor dem wahren Gott der Bibel. Um eine dauerhafte und erfolgreiche Herrschaft zu haben, muss jeder König, Herrscher oder Führer die Lektion der Demut lernen. Die Bibel sagt, Sprüche 11, Vers 2. Sprüche 11, Vers 2. Wo Stolz ist, da ist auch Schande, aber Weisheit ist bei den Demütigen. Dann gehen wir weiter zu Kapitel 16 in Sprüche und lesen wir Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, wird vorher stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Das war Sprüche 16, Vers 18. Im Gegensatz dazu sagt Gottes Wort in Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn, und den Heiligen zu erkennen ist Verstand. Ein Mensch, der eine tiefe Ehrfurcht und Achtung vor seinem Schöpfer entwickelt, ist erst der Anfang, um die Grundlage für wirklich weise und verständnisvolle Entscheidungen zu erwerben. Diese ganze verwirrte Welt wird diese Lektion bald lernen. Den wahren Gott der Schöpfung, den Gott der Bibel zu kennen, ist die Grundlage für alles Richtige, Denken und auch Urteilen. Betrachten wir uns selbst als Diener. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 11. Matthäus 23, Vers 11. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Jesus zeigt, dass diejenigen, der seinen Willen Gott überlässt, der sich selbst erniedrigt und nur daran denkt, ein Diener Gottes und seiner Mitmenschen zu sein, gesegnet wird, als Werkzeug in den Händen seines Schöpfers benutzt wird und schließlich mit ewigem Leben bevollmächtigt wird. Der Apostel Paulus schrieb in Philipper 2, die Verse 5 bis 7. Philipper 2, angefangen mit Vers 5. Anscheinend haben wir gleiche Bibelstellen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Er, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußert und Knechtgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Menschen erkannt wurde. Zu wenige verstehen dieses gewaltige Beispiel für die Bereitschaft Jesu Christi, sich seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit zu entäußern, um für die Menschheit zu sterben. Schon sehr bald wird die ganze Erde begreifen und auch verstehen, dass Jesus aufgrund dieser Bereitschaft, sich selbst zu geben, sich zu erniedrigen, nicht nur als unser Hohepriester, sondern auch als König der Könige und Herrscher über alle qualifiziert ist, über alle Völker. Dies ist die Grundlage des Charakters, den der wahre Gott von jedem Führer und von jedem König verlangt. Sogar in der heutigen Welt, von den Menschen in dieser Gesellschaft geschaffen, wird diese lebendige Geistliches zum Prinzip. Diejenigen, die in einem übermäßigen Stolz und der Eitelkeit nachgeben, fallen bald in völlige Vergessenheit und in Schande. Diejenigen, die versuchen zu widerstehen, gehen als Sieger hervor. Gottes Maßstab für Recht und Unrecht. Zweiter Punkt. Aber was macht richtig aus? Was meinen wir mit falsch? Die Bibel ist bestimmt. Gott sagt in Sprüche 14, Vers 2. Sprüche 14, Vers 12. Vers 12. Ein Weg mag einem Mann gut erscheinen, aber letztendlich bringt er ihn zum Tod. Ja, der Weg, der dem menschlichen Vernunft als richtig erscheint, führt den Menschen gewöhnlich in sein eigenes Verderben. Die Menschen müssen lernen, dass es einen großen Gott gibt, der den Maßstab für richtig und falsch setzt. Er hat es uns nicht uns überlassen, zu entscheiden, was richtig, was der richtige Weg ist, sondern nur, ob wir sein Gesetz und seinen Wegen gehorchen wollen. So wie wir die Verantwortung für unser Handeln haben, so haben wir auch die Verantwortung über unser Denken. Martin Luther wird folgender Satz zugeschrieben: Schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht verhindern, dass sie um uns kreisen, aber wir können verhindern, dass sie in unseren Köpfen nisten. Denn der Herr erforscht alle Herzen. Wir können nicht in die Herzen schauen, aber Gott, er kann es. Mit Gedanken fängt es an und nimmt ihren Lauf, wenn wir es nicht ändern. Denn aus dem Herzen kommt hervor böse Gedanken. Lukas 10, Vers 27 aus der Schlachter. Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit dem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Gott sagt nicht, betet Gott an, wie es euch im Gewissen vorschreibt. Betet ihn in irgendeiner Kirche an. Oder tu dein Bestes und es wird schon irgendwie hinhauen. Jakobus 3, Vers 15. Jakobus 3, Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Wenn wir falsche Gedanken haben oder sie in uns aufkommen, müssen wir sie erstmal erkennen. Wenn wir sie erkannt haben, dann müssen wir sie beseitigen. Wir müssen Gottes Wort studieren. Wir finden die Probleme und Sünde schnell, wie der Splitter in dem Bruders Auge. Aber den Balken in unserem eigenen Augen, der ist etwas größer als der Splitter, den sehen wir nicht. Es ist einfacher, unsere Missetaten zu sehen, aber unsere Denkweise zu sehen, die sie verursacht haben, fällt vielleicht manchmal schwer. Wir müssen Gottes Wort studieren und anfangen, so zu denken, wie Gott denkt. Beginnen, als falsch zu sehen, was Gott falsch sieht. Doch angeblich gebildete Menschen in unserer Gesellschaft haben diese Wagen irrationalen, unvernünftigen und die widersprüchlichen Quatsch akzeptiert. Der Lüge dieser Welt. Was ist Gottes Weg, Gottes Charakter, Gottes Liebe? Wir kennen es und wir haben es schon sehr oft gehört. Haben wir es aber auch in unser Herz geschrieben? 1. Johannes 5, Vers 3. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote, die sind nicht schwer. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung finden wir, dass Gottes Gesetz zusammengefasst in 10 Geboten des Weges des Lebens ist. Er hat das Gesetz zum Wohl des Menschen verordnet, um ihn bei der Entwicklung des Wesens und des Charakters Gottes zu leiten. Wenn alle Menschen diesen Charakter hätten, gäbe es keine Kriege, gäbe es keine Morde, keine Raubüberfälle, keine Lügen, keinen Ungehorsam, Ungehorsam gegenüber der Eltern, keine Eitelkeit und keine Begierden. Wir haben eine kostenlose Broschüre, die 10 Gebote. Wenn Sie diesen noch nicht haben, dann bestellen Sie sie. Gottes Definition von richtig ist das Halten seiner Gebote. Aber was verstehen wir unter falsch? Was ist Sünde? Die spezifische biblische Definition von Sünde, mit der alle anderen Bibelstellen eindeutig übereinstimmt, finden wir in 1. Johannes 3, Vers 4. 1. Johannes 3, Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch das Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Klarer kann es hier eigentlich nicht sein. Wir sehen, dass die Gerechtigkeit das Halten von Gottes Gesetz ist, wie es in den 10 Geboten zusammengefasst ist. Unrecht oder Sünde bedeutet, dass man das Gesetz bricht. Wahrer Charakter beruht auf dem Gehorsam gegenüber den allgemeinen geistlichen Grundsätzen von Gottes Gesetz. Wahrer Charakter beinhaltet die Fähigkeit und Bereitschaft, die Bereitschaft, das Richtige zu finden, den Willen, den richtigen Weg zu wählen. Und dann die Willensstärke, alle anderen Handlungen und Trieben zu widerstehen und das Richtige zu tun. Drittens, überweises und unparteiisches Urteilsvermögen. Nichts kann der Moral mehr schaden als die Entdeckung, dass eine Führungspersönlichkeit scheinheilige Bestechungsgelder annimmt, Bevorzugungen ausspielt oder zu einer anderen ähnlichen List greift. Wahre Weisheit ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft einer großen Führungspersönlichkeit. Ein solcher Mann wird ständig Entscheidungen treffen müssen und das erfordert Weisheit. Gott sagt in Sprüche 11, Vers 14. Sprüche 11, Vers 14. Die gute Nachricht beschreibt es ganz gut. Ohne Führung ist ein Volk verloren. Aber wo viele Ratgeber sich einig werden, da ist Sicherheit. Die meisten Menschen, sie wollen nicht wirklich Rat. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen. Ein echter Führer von Menschen muss jedoch lernen, in jeder wichtigen Angelegenheit einen weisen Rat zu suchen, aber auch ihn anzunehmen. Und er muss bei seiner Entscheidung und Handlung völlig fair und unparteiisch sein. Sprüche 24, Vers 23. Jetzt muss ich mich etwas beeilen. Sprüche 24, Vers 23. Dies sind auch Worte von Weisen, die Personen ansehen. Im Gericht ist nicht gut. Lernen wir unparteiisch und fair zu sein. Lernen wir alle Fakten zu erfassen, nicht irgendwas zu hören und gleich zu antworten. Sprüche 12, Vers 18. Sprüche 12, Vers 18. Wer unvorsichtig redet, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen ist heilsam. Lernen wir, sich weise Ratschläge einzuholen. Lernen wir, unsere eigenen Fehler zuzugeben. Dann handeln wir nach Wahrheit, mit Fairness und mit Barmherzigkeit. Der vierte Punkt. Üben wir Stärke und Entschlossenheit. Ein echter Führer ist jemand, der führt. Man kann einem Menschen nicht einfach Autorität geben und erwarten, dass er andere automatisch führt und beherrscht. Vielleicht macht er das nur auf einem falschen Weg. Er muss in seinem Charakter die Stärke, die Führungsqualitäten und die Entschlossenheit haben, andere richtig zu führen und sich deren Respekt zu verschaffen. Oftmals muss er vielleicht harte und unangenehme Entscheidungen treffen, aber er muss sie treffen. Und er muss dafür sorgen, dass sie auch umgesetzt werden. Eine große Führungspersönlichkeit muss den Willen stärken haben, in jeder entscheidenden Situation zu dominieren, um die Angelegenheit seiner Familie, seines Unternehmens oder seiner Nation in die richtige Richtung zu lenken. Fünftens, üben wir uns in Geduld und Barmherzigkeit. Jeder hat eine menschliche Natur und jeder von uns muss geduldig mit anderen sein. Wir müssen auch Barmherzigkeit haben. Schon das sogenannte Vaterunser hält diesen wichtigen Grundsatz fest. Schauen wir dies nach in Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Matthäus 6, angefangen mit Vers 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihr Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihren Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Gottes Wort belehrt uns. Sprüche 14, Vers 31. Sprüche 14, Vers 31. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, ehrt Gott. Und weiter zu Sprüche 21. Und lesen wir auf Vers 21. Wer der Gerechtigkeit und der Güte nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Ein Mann oder eine Frau mit einem großen Herz, der groß genug ist oder die groß genug ist, um zu vergeben und zu vergessen, sich um die Unterdrückten zu kümmern und ihnen zu helfen, diese Art von Führungspersönlichkeit weckt tiefe und dauerhafte Loyalität bei denen, die ihm dienen. Jede große Führungspersönlichkeit muss diese Fähigkeit zum Verständnis, zur Barmherzigkeit und zur Vergebung der kleinen Fehler und Irritation anderer entwickeln. Jakobus 2, Vers 18. Jakobus 2, Vers 13. Ich glaube, ich habe 18 gesagt. Vers 13. Es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Sechster Punkt. Üben wir uns im Fleiß und Selbstdisziplin. Sobald die Nation beginnt oder das Unternehmen zu florieren beginnt, ist es für die Person an der Spitze nur allzu leicht, sich gehen zu lassen und den menschlichen Gelüsten und den Lastern nachzugeben. Ein großer Leiter muss sich so disziplinieren, dass das nie passiert. Gott sagt in Sprüche 12, Vers 24. Sprüche 12, Vers 24. Die fleißige Hand wird herrschen, die lässige aber muss dienen. Der Mann oder die Frau, die hart arbeitet, diese Person wird am Ende das Sagen haben. Aber der nachlässt und faul ist, wird bald feststellen, dass seine Arbeit von einem anderen übernommen wird. Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte bezwingt. Als Vorbild für seine Nachfolger muss ein wahrer Leiter lernen, sich selbst zu disziplinieren. Was er isst und trinkt, wie viel Zeit er außerhalb der Arbeit mit Freizeitaktivitäten verbringt, welche Art von Gesellschaft er pflegt, welche Art von geistlichen Charakter er ist und anderen vorlebt. Die Menschen folgen ihren Führern. Wenn ein König betrunkenen Frauen hinterherläuft, werden die Anhänger es auch tun. Wenn das Oberhaupt eines Unternehmens oder einer Familie unverantwortlich faul und dem persönlichen Genuss zugeneigt ist, werden es auch seine Angestellten oder seine Familien sein. Lernen wir mit Gottes Hilfe, sich selbst zu beherrschen. Die Selbstbeherrschung steht an erster Stelle. Die Möglichkeit, andere zu führen und zu leiten, folgt als Ergebnis. Siebtens, habt Liebe zu Gott und euren Mitmenschen. Schließlich ist das aufrichtige Gefühl, der Anteilnahme, das Mitgefühl und der Liebe für anderen ein absolutes Muss im Charakter eines jeden. Jeden, der einen echten Führer oder König sein will. Wir können nicht nur eins haben und sagen, ach, ich bin gerecht. Matthäus 23, und lesen wir 23 und Vers 24. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Kümmel verzehntet und lasst das Wichtige im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. Die gute Nachricht schreibt es so. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sogar von Küchenkräuter wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigere Forderung Gottes nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Getränk. Doch ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos hinunter. Andere wollt ihr führen, dabei seid ihr selbst blind. Wenn wir alles tun, dann sagt Jesus Christus zu uns, Johannes 13, Vers 35. Johannes 13, Vers 35. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sein ganzes Leben war ein ständiges Beispiel von Liebe und Dienst. Schließlich gab er sein Leben hin, um die Menschen zu ihrem Gott zu erlösen. In der ganzen Geschichte und im ganzen Leben ist die Lektion unauslöschlich geschrieben, dass ein Mensch, der keine aufrichtige Liebe für andere empfindet, niemals ihre tiefe Loyalität, ihren Respekt und ihren Gehorsam erlangen kann. Man kann sie in Angst versetzen, sie durch Gier und Habsucht in Erwartung der Beute anspornen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es die Liebe, die die richtige Familie, die wahre Kirche Gottes und die richtige Nation, das richtige Volk wirklich zusammenhält. Gepaart mit Demut, mit Gottesfurcht, geleitet von Gottes Maßstab, für Recht und Unrecht, inspiriert von weisem und unparteiischem Urteil, gestärkt durch Stärke und Entschlossenheit, gemildert durch Geduld und Barmherzigkeit, geschützt durch Fleiß und Selbstdisziplin, mit dieser ausgehenden Liebe jedem Vater und jedes Familienoberhaupt, jedem Firmenchef, jedem Mannschaftskapitän, jedem nationalen Führer dazu bringen, selbstlos denen zu geben und zu dienen, die mit ihm die gemeinsame Aufgabe, die Prüfungen und die Segnungen teilen. Wenn wir wirklich Gottes Art von Charakter aufbauen wollen, dann bitte suche, schreie danach und gebe uns dann hin, diese Art von Liebe in unserem Leben und in unserer Beziehung mit anderen und mit dem allmächtigen Gott zu üben. Es gibt nichts und wirklich nichts Wichtigeres. Denn diese Art von Liebe ist alles andere als religiöser Quatsch. Sie ist ein lebendiges, ein bleibendes, ein sich bewegendes, aktives, geistiges Prinzip, das so real ist wie der Morgen, so aktiv wie die Schwerkraft, so ewig wie Gott selbst. Wenn wir ein Führer, ein Diener unserer Mitmenschen und ein König der Welt von morgen sein wollen, dann denke an diese Dinge und lebe danach.